Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Adventsgemeinde, hätte ich fast gesagt. Heute ist erster Advent. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal ausprobiert hat, mal nach dem Kirchenjahr zu leben. Also das Kirchenjahr hat ja nichts mit der Kirche zu tun, sondern mit der Zeiteinteilung nach den Ereignissen, die sich ständig wiederholen in unseren Feiern. Dann wäre nämlich heute der Beginn eines neuen Kirchenjahres. Es beginnt also mit, ich knüpfe an diese brennende Kerze an, mit der Hoffnung. Das Jahr startet mit der Hoffnung. Wir sind in der Adventszeit angekommen. Draußen ist wieder früh dunkel und nass und kalt, aber das gehört so ein bisschen dazu. Ich sagte vorhin da hinter mir in der Reihe, das ist jetzt so die Zeit für eine Kerze und einen Pott Kaffee und ein gutes Buch und wer hat den Kaminofen an? Es geht auf Weihnachten zu, wieder mal ist es soweit. Advent, Ankunft, Jesus ist der Wiederkommende. Das ist uns so ein bisschen aus dem Blick geraten. Ja. In der Vorweihnachtszeit können wir das ja noch verbinden. Okay, die haben halt damals auf den Jesus gewartet, der da in der Krippe lag, auf diesen kleinen Mensch gewordenen Jesus, auf den Sohn Gottes. Aber wie ist denn das heute? Warum feiern wir denn immer noch Advent? Was kommt denn bei uns an? Was erwarten wir denn? An Weihnachten kam er zum ersten Mal als Kind in der Krippe. Kommt er denn nochmal? Ja, er kommt nochmal. Er kam als Retter und Erlöser, als Lamm Gottes und er wird wiederkommen als Richter und Lamm Gottes. Und sogar in der Ewigkeit wird er noch Lamm Gottes genannt. Wir haben ja hier auf dem Bild auch hier vorne so ein kleines Lämmchen, ja, als Lamm Gottes. Die Erwartung, Advent, Erwartung der Ankunft des Christus soll die treibende Kraft christlichen Handelns, unseres Handelns in dieser Welt sein. Diese Erwartung. Christen erkennt man in dieser Welt. Woran? Am Kleidungsstil? Daran, dass sie so erlöst gucken? Woran soll jedermann erkennen, dass wir Gottes Kinder sind, so wir Liebe untereinander haben? Und das müssen wir uns gleich einmal näher anschauen, was damit denn gemeint ist. Denn der Begriff Liebe, die wirkliche Bedeutung, ist uns ja völlig abhanden gekommen. Wir schauen gleich einmal rein. Auf diese Spur setzt uns der Apostel Paulus in dem Predigttext, der uns für heute vorgegeben ist, aus dem Römerbrief, aus dem 13. Kapitel. Da heißt es ab Vers 8, Sie haben den Text hier vorne, ich gehe mal etwas zurück, dann könnt ihr den auch sehen. Da schreibt Paulus, seid niemand etwas schuldig. Außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz Gottes erfüllt. Denn was da gesagt ist, in den 10 Geboten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, haben wir gerade gesungen. der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tag, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Wir wollen beten. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell herein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selge Ewigkeit. Amen. Paulus beginnt diesen Abschnitt und mancher fragt sich schon jetzt, was hat denn der Römerbrief mit dem Advent zu tun? Niemandem etwas schuldig zu bleiben. In dem Abschnitt davor behandelt Paulus das Thema, wie wir uns gegenüber der Obrigkeit verhalten sollen. Da sagt er, zahlt eure Steuern und den Zoll. Bleibt niemandem etwas schuldig. Erfüllt eure Schuldigkeiten der Obrigkeit und dem anderen gegenüber. Da sollen wir alles erfüllen, also Steuern, Zoll. Da sollen wir nichts schuldig bleiben. Nur in der Liebe, da bleiben wir immer schuldig. Wir leiden doch in dieser Welt an Zerrissenheit. Wir sind, wie es in dem Lied heißt, in dieser Welt, aber doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu Gott, zu Jesus und doch sind wir noch hier. Und da ist so eine Zerrissenheit. Das zerrt an uns. Einerseits sind wir Kinder Gottes, sein Reich ist bereits angebrochen, da wo Menschen ihn ehren, da wo er angebetet wird, wo Menschen an ihn glauben, ihm nachfolgen, da ist sein Reich bereits angebrochen. Ja, und andererseits sind wir dann doch immer noch in dieser Welt mit all ihren Anfechtungen. Und da ist man hin und her gerissen. Und da gibt Paulus mit diesem Text einen schönen Hinweis, wie wir als Christen leben können, wie wir uns ausrichten können. Aber er beginnt mit dem, bleibt niemand etwas schuldig, außer einander zu lieben. Das bleiben wir immer schuldig. Paulus kann sogar in diesem Abschnitt sagen, wer den anderen liebt, der hat das Gesetz Gottes erfüllt. Sie merken schon, das ist eine ganz andere Liebe, als man heute immer von Liebe redet. Wir bleiben in diesem Zustand, dass wir immer in der Liebe schuldig bleiben. Jeder von uns. Wir können das nicht vollkommen. Keiner von uns. Uns selber lieben, das können wir meistens vollkommen. Aber den Nächsten. Von uns aus können wir das nicht erfüllen. Paulus weist darauf hin, das Gesetz, oder wir können auch sagen, die Gebote sind zusammengefasst in dem Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also ich muss Ihnen sagen, dieser Text fordert mich heraus, ich liebe mich selbst viel mehr als jemanden von euch, von Ihnen. Ich weiß nicht, ob es mir da alleine nur so geht. Ja. Also ich bin selbst verliebter, als mir lieb ist. Ich weiß, hier sind einige, die sind in der Heiligung schon weiter, denen geht es dann nicht so. Aber mir geht es so, der Text fordert mich heraus. Ja? den Nächsten wenigstens so lieben wie mich selbst, kriege ich ja schon nicht hin. Und mehr noch als mich schon mal gar nicht. Also Christsein, können wir sagen, ist etwas anderes als ein sich einfügen in irgendwelche Normen oder Ordnungen oder Verhaltensschemata oder Ethiken oder Benimmregeln oder sonst irgendwas, was ja fast alles das Gleiche ist. Luther hatte das auch versucht, ja, als er ins Kloster ging, weil die Kirche sagte, mach das und dann kommst du garantiert in den Himmel. Wenn du diese Ordnungen alle erfüllst, dir das Mönchsleben auferlegst, dann hast du die Freifahrkarte, den Himmel. Aber er merkte, bei ihm funktionierte das gar nicht. Und nicht nur bei ihm nicht, bei den anderen auch nicht. Sondern es entstand eine Ablehnung, eine Art Hass gegen Gott in ihm, der ihm so ein Leben auferlegt. Er erkannte, das war nicht der Weg, den Jesus meint. Sondern wir haben doch als Christen, wenn wir uns Jesus zugewandt haben, die Liebe Gottes zu und an uns erfahren. Wir haben doch erfahren, ich bin geliebt von Gott. Das schöne Wort aus dem Evangelium, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. So sehr. Wir haben doch die Liebe Gottes erfahren. Und diese Liebe hat immer das Gute, das Heil im Sinn. Nie das Unheil. Wenn ich jemandem Unheil wünsche, dann geschieht das nicht aus Liebe. Ja, so Schadenfreude. Ja? Mein Vater mochte unseren Nachbarn zu Hause nicht und der stand mal auf der Leiter und pflückte die Birnen. Und Papa hat gesagt, ich gehe jetzt mal hin und frage, ob der Allianz versichert ist und wenn, dann ziehe ich jetzt die Leiter weg. Ja? Das geschieht nicht aus Liebe. Ja? Weihnachten, viele Menschen nennen es ja das Fest der Liebe, ist ja erstaunlich, denn was wir an Weihnachten in Europa am wenigsten erleben, ist die Liebe untereinander. Da kommen die Familien zusammen und spätestens nach der Weihnachtsgans geht der Streit los. Warum? Weil die Menschen mit dem Inhalt von Weihnachten gar nichts mehr anfangen können. Und nur das Drumherum, die Kerzen, der Baum, die Musik, der von mir aus auch noch Heiligabendgottesdienst oder was es dann ist, nur das Drumherum, das verändert mich doch nicht. Das macht doch nicht automatisch die Liebe da rein. Mit dem Inhalt von Weihnachten können doch viele nichts mehr anfangen. Wenn ich nicht mehr weiß, dass Gott mir in der Krippe, in diesem Kind, mit seiner Liebe begegnet, wie soll ich dann Liebe weitergeben? Und deswegen ist das wohl heute so zu einem, ich hätte fast gesagt, Konsumfest verkommen. Und die einzigen, die sich freuen, sind die Ladenkassen. Also, unser Umgang mit den anderen soll gestaltet werden von dem Umgang Gottes mit uns. Finde ich einen ganz tollen Satz, deshalb sage ich den nochmal. Unser Umgang mit den anderen soll gestaltet werden von dem Umgang Gottes mit uns. Wie geht Gott mit mir um? Wenn ich das erfahren habe, kann ich auch so mit dem oder der Nächsten umgehen. Die Liebe und die Erwartung der Wiederkunft Jesu Das sollen die bestimmenden Regulatoren sein, die unseren Wandel hier bestimmen. Ich möchte das nochmal betonen, wie schon so oft. Wir Christen sind keiner Not in dieser Welt verpflichtet. Sind wir nicht. Wir sind nur schuldig zu lieben und wie Paulus zu Beginn des Römerbriefs sagt, das Evangelium sind wir den Menschen zu sagen schuldig. Sonst sind wir keiner Not verpflichtet. Keiner Partei, keiner Politik und keinem Popanz oder sonst irgendwie wem oder was. Wir sind Gott verpflichtet, der Liebe Gottes und dem Evangelium, wie Paulus ja zu Anfang des Römerbriefs sagt, was ich zu sagen habe, das schulde ich der ganzen Welt, ich bin ein Schuldner, euch das Evangelium zu sagen. Und das hat man wohl vergessen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Unsere Erwartungshaltung, dass wir den Wiederkommenden erwarten, die bestimmt auch unsere Motivation. Denn was ich erwarte, da fixiere ich mich drauf. Ja, wenn die Oma zu Besuch kam, ne? Ja, dann saß ich schon eine Stunde vorher da, weil ich wusste, aus ihrer Manteltasche gab es immer ein Bonbon. Und die Oma kam rein und mein Blick war nur auf ihrer Manteltasche. Nicht auf der Oma, ihrer Manteltasche. Ja, ich erwartete etwas und fixierte mich darauf, Omas Manteltasche. Roch immer so blöd nach Mottenkugeln, aber war egal, es war ja ein Bömsken drin. Wir sollen also lieben als solche, die wissen, der Herr Jesus kommt wieder. Also nicht lieben, wie die Welt es tut. Wie das, was man uns als Liebe verkaufen will. Jeder billige Schlager singt von der Liebe. Sondern die Liebe, die Paulus hier meint, die ist verbunden mit der Erwartung des Heils in Jesus Christus. Er hat also nicht gemeint, jemandem Gutes zu tun, ja, und es dann dabei zu belassen. Toll, habe ich wieder was Gutes getan. Ja, guck mal, wie toll ich dastehe. Das kann die Welt auch, das kann jeder. Dazu muss man nicht Christ sein. Diese Liebe ist nicht gemeint, sondern die Liebe, die von Gott kommt, wir sind von ihm geliebt, und die wieder zu ihm weist. Also Gutes tun an dem anderen und ihm das Heil Gottes zeigen. Das ist gemeint. Nicht Hauptsache satt. Und sauber. Sondern das ist doch noch mehr. Das Heil Gottes zeigen. Das Evangelium sagen. Und Paulus hält das hier zusammen. Vers 11. Ja, da steht ein Wort. Das. Und das tut. Ja, was denn? Das tut. Oder die Elberfelder sagt, und dies tut als solche, ja was denn? Den anderen lieben natürlich, denn davor ging es doch in dem Abschnitt davor. Also, den anderen lieben sollen wir, weil wir den Kommenden erwarten. Ja? Das drängt uns. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag der Wiederkunft Jesu ist nah. Noch hat Gott Geduld und will noch vielen Menschen sein Heil bringen. Noch sollen wir seinen Auftrag weiter ausführen, bis er wiederkommt. Und er kommt. Letzte Satz in der Bibel lautet wie? Amen, Ja, ich komme bald. Mit dieser Erwartungshaltung entlässt uns die Bibel und dann können wir wieder vorne anfangen. Und das soll uns bestimmen. Nicht irgendwelche Ordnungen, nicht irgendwelche Benimmregeln, die sowieso, denn er sagt ja später, wir sollen wandeln wie am Tag. Ja? Nicht wie so die Halunken, die sich nur nachts auf die Straße trauen. Oder nur noch mit Tüte über dem Kopf. Ich hatte mal was angestellt. Öfters. Aber an das eine Mal kann ich mich erinnern, da hat meine Mama gesagt, weißt du, wer dich im Dunkeln klaut, der bringt dich im Hellen mal ganz schnell wieder zurück. Und dann krähte Papa, den bringt er an der nächsten Straßenlaterne schon wieder. So soll es nicht sein. Wir sollen seinen Auftrag ausführen, bis er wiederkommt. Da ist wieder Advent, er kommt doch, er ist der Wiederkommende, das dürfen wir nicht vergessen. Woran denken wir eigentlich, wenn wir an den Wiederkommenden denken? Woran denken wir denn? Interaktiv, das war eine Frage. Woran denken wir, wenn wir an den Wiederkommenden denken? Dann wird alles gut. Was noch? An das neue Jerusalem. Was noch? Leben nach dem Tode, ja. Ich weiß nicht, ob der schöner ist als euer, aber ihr habt uns schon mal einen Vorgeschmack gegeben. Ja, in den Posaunenschall. In Herrlichkeit, in Macht. Denken wir auch daran, dass wir dann endlich bei ihm sind? Wenn ein Kind Heimweh hat, was hilft dann? Gell, du kannst der Theresa das schönste Geschenk kaufen, es hilft nichts. Was hilft? Nur Mama und Papa. Heimweh kann man nicht abschalten. Haben wir Heimweh? Ja. Er kommt. Und uns versucht man, dieses Heimweh zu nehmen. Es wird aber nicht gelingen. Oder zu übertönen mit irgendwelchen anderen Stimmen. Wir werden bei ihm sein, dann sind alle Sorgen, die wir uns jetzt um so viele irdische Dinge machen, mit einem Mal vom Tisch gefegt, gar nicht mehr wichtig. Wie heißt es in der Liedstrophe? Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein in Jesu meine Freude. Wer hat das geschrieben? Jesu, meine Freude, wer hat das geschrieben? Hat er es nur vertont? Ja. 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 Also, ich lese mal eine Strophe. Ja. Da heißt es, weg mit allen Schätzen, du bist mein Ergötzen, Jesu, meine Lust. Weg, ihr eitlen Ehren, ich mag euch nicht hören, bleibt mir unbewusst. Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod soll mich, ob ich viel muss leiden, nicht von Jesu scheiden. Sein Weg. Ich kann das auch als Bibeltext lesen, die gleiche Aussage. Man hatte ja früher das Gesangbuch, die Bibel des einfachen Christen genannt. Denn diese Grundwahrheiten, wie wir als Christen leben sollen, wie wir vor Gott gerecht werden, vor ihm leben, die waren noch in den Liedern verarbeitet. Ja? Heute haben wir manchmal nur noch so einen Problemlösegott in unseren Liedern, der gefälligst all unsere Sehnsucht zu stillen hat. Aber in diesen gelesenen Strophen ist dieser Text verarbeitet, 12 bis 14 hier, Moment. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag nahe herbeigekommen, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis, anlegen die Waffen des Lichts, ehrbar leben wie am Tag, zieht den Herrn Jesus an, sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Gute Nacht, o Wesen, dass die Welt erlesen. Mir gefällst du nicht. Gute Nacht, ihr Sünden, bleibet weiter hinten, kommt nicht mehr ans Licht. Gute Nacht, du Stolz und Pracht. Dir sei ganz, du Laster leben, das ist jetzt nicht für die Fernfahrer gemeint, sondern das Laster gute Nacht gegeben. Weicht ihr Trauergeister, mein Freudenmeister Jesu tritt herein. Der tritt auf einmal herein, heißt es ja. Der kommt herein, als würde die Tür aufgehen und mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Sonne sein. Da kann das Betrüben gar nicht anders, als dass Gott es benutzt, um es für uns umzuwandeln in Sonne. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Paulus ruft hier zu einem Leben unter der Herrschaft des Geistes Gottes auf. Denn der Geist Gottes ist es doch, der uns fähig macht zu lieben und Gott zu erkennen und der sogar noch unserer Schwachheit aufhilft. Denn dieser Kampf in der Zerrissenheit, die ich gegen Anfang erwähnte, ist jeden Tag wieder neu zu bestehen. In diesem Kampf stehen wir jeden Tag. Tag. Der ist nicht ausgekämpft, solange wir auf dieser Erde sind. Und die Gefahr, dass das alte Leben doch wieder Überhand gewinnt, ist groß. Luther sagt, den alten Adam, das alte Ich, musst du ersäufen, jeden Tag wieder neu. Denn das Aas kann schwimmen. Ja, hat Luther gesagt. Wir sollen den Herrn Jesus anziehen, die Werke der Finsternis ablegen. Ja, wenn ich etwas ablege, dann ist das was Aktives, das muss ich auch tun. Und wenn ich es abgelegt habe, dann habe ich es nicht mehr in Händen. Dann lasse ich es los, sonst habe ich es ja nicht abgelegt. Oder wir sagen ja auch, den Mantel ablegen, etwas ausziehen, loslassen. Und wir sollen die Waffen des Lichts anziehen. Anziehen ist auch wieder was Aktives. Ja? Wenn Sie noch im Bett liegen und es klingelt an der Tür, und Sie machen mit der Schlafmütze auf, dann macht doch niemand. Zieht man sich eben was an. Ja? Als ich nachts mal um 1:30 bei unserem Pastor klingelte, weil ich ihm mitteilen wollte, Pastor Hein, ich bin Christ geworden. Der trug tatsächlich eine Schlafmütze. Hätte ich nicht gedacht. Sah aus wie dieser Lehrer Hempel von Max und Moritz. Da so dieses Bild, so sah Pastor Hein auch aus mit seiner Schlafmütze, fällt mir gerade ein. Also, anziehen, wie ich mich jeden Morgen neu wieder anziehe. Das mache ich auch nicht nur einmal. Und dann gehe ich mit den Klamotten ins Bett und stehe am nächsten Morgen wieder auf. Ich ziehe mich jeden Morgen wieder an. Ja. Und so soll unser Wandel problemlos am Tag beurteilt werden können. Im hellen Licht. ist ja jetzt in den kurzen Tagen einfacher, ne? Da wird es ja früher dunkel. Ja. Aber es soll klar sein, transparent, nicht in Finsternis und dunklen Nischen, wandelt wie die Kinder des Lichtes. Warum wird das Licht hier eigentlich Waffe genannt?
Weil es alles ans Licht bringt.
Was noch? Haben wir mal drüber nachgedacht. Licht steht hier Waffe. Ganz einfach. Wenn es irgendwo dunkel ist und sie machen Licht, ist die Dunkelheit weg, die ist besiegt. Sobald das Licht da ist, ist das Dunkle weg. Und sobald das Licht weg ist, ist das Dunkle wieder da. Also gegen das Dunkle hilft nur das Licht. Und deshalb wird es hier Waffe genannt. Also auf den Lichtschalter drücken, da ist es sofort hell, wenn Strom da ist. Und deswegen brauchen wir die Waffe des Lichts. Jesus hat von sich gesagt, und dieses Licht der Welt bin ich. In der Bibel steht es immer andersrum. Ich bin das Licht der Welt. Aber die Betonung liegt eigentlich so rum. Dieses Licht der Welt bin ich. Wo er ist, müssen die finsteren Mächte weichen. Wo er ist, ist keine Dunkelheit. Kennen wir doch das Volk, das im Dunkeln wandert, sieht ein helles Licht. Oder wir singen in diesem Lied, endlich ist die Dunkelheit bezwungen. Gottes Licht ist zu uns durchgedrungen. Endlich ist die Nacht vorbei. Endlich werden Menschen neu. Das Leben ist erschienen. Gott ist da. In der Nacht von Bethlehem. Da ist ein Kind geboren und so weiter. Und so lasst uns diese Adventszeit dazu nutzen, dass wir neu in der Erwartung des Heils wandeln. Das klingt ja so fromm. In der Erwartung des Heils, was meine ich denn damit? Er kommt mit seinem Heil. Er spricht das letzte Wort. Dass wir nicht mit in das Horn stoßen der Trübnis und des, ach, es hat ja doch alles keinen Zweck. Die Posaune, die dann erschallt, wie Reinhold erwähnt hat. Ja, das kommt. Wir haben doch allen Grund, wirklich vom Ende her positiv zu denken. Endlich ist die Nacht vorbei. Endlich werden Menschen neu. Das Leben ist erschienen. Gott ist da. Dass wir mit dieser lebendigen Hoffnung leben und bitteschön mit dieser lebendigen Hoffnung auch glauben. Unser Herr kommt. Amen, ja, komme bald. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du uns einstimmst in diesen Ton der Erwartung, der freudigen Hinwendung zu dir, dass wir von daher fröhlich in dieser Welt als deine Kinder leben dürfen, dass wir glauben dürfen in der Erwartung, du bist der Kommende, du sprichst das letzte Wort, du bist der die Finsternis besiegt hat. Wir bitten dich, Herr, lass diese Adventszeit dazu dienen, dass wir das einmal neu von dir wieder hören und neu erfahren, was es heißt, als solche in dieser Welt zu leben, die auf deine Wiederkunft hinzuleben. Du kommst und du lässt dich nicht hindern. Komme, was da wolle. Du kommst und wir werden bei dir sein, endlich. Das Heimweh gestillt, darauf leben wir zu und dafür wollen wir dir danken. Und lass uns als solche leben in dieser Welt, die darauf zuleben, dass das unsere Werte, unser Handeln bestimmt und auch unseren Glauben. Dass wir dir dienen, es gerne tun und dass wir Gutes tun und den Menschen dein Heil zeigen, was du uns anbietest in Jesus Christus. Dazu hilf uns. Amen.
Wir singen das Lied unter der Nummer 1.